Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage in dieser Montagnacht. Schön, dass Sie dabei sind. Er war 30 Jahre lang, so hat er selbst mal formuliert, Derricks Fußabtreter.
Harry, hol den Wagen. Harry, mach mir einen Kaffee. Harry, zieh die Klospülung. Harry, rast zur Spurensicherung.
Ja, der Assistent Harry Klein, gespielt von Fritz Weber, und der war viel mehr als nur ein TV-Serienstar. Er konnte auf eine erfolgreiche Karriere auf der Bühne und im Film zurückblicken. Heute ist er gestorben. Wir erinnern gleich an den beliebten Schauspieler und Synchronsprecher. Dann fragen wir mit Blick auf die Europawahl im Juni, was eine europäische Allianz der Akademien der Künste gegen Rechtsextremismus ausrichten könnte. In Berlin wurde heute darüber nachgedacht und diskutiert. Wir schauen nach Kochel am See. Dort werfen vier Kuratorinnen einen frischen Blick auf die Sammlung des Franz-Marc-Museums. Und dann gratulieren wir einer großartigen Künstlerin, einer, die alle Trophäen im Bereich des Pop abgeräumt hat und die anders als gewöhnliche Menschen schwebt, statt zu laufen.
Everybody walks, but I teach how to glide.
Ja, Diana Ross, morgen wird sie 80 Jahre alt. Wir gratulieren mit einem Blick auf ihre außergewöhnliche Karriere. Aber jetzt schauen wir auf die Karriere eines Mannes, der sich vor allem 60 Jahre lang durch Serien in das kollektive Gedächtnis der Fernsehgemeinde gleich mehrerer Generationen eingeschrieben hat. Und das, obwohl Fritz Weber viel mehr als nur jener Harry, der ewige Assistent, der dem Wagen vorfahren musste, ist. Denn neben seiner Dauerpräsenz in Fernsehserien wie Der Kommissar, Derrick oder Um Himmels Willen konnte Weber seine schauspielerische Qualität auch in Hollywood-Produktionen beweisen. Heute ist Fritz Weber im Alter von 82 Jahren gestorben, nur 5 Monate nach seinem Bruder Elmar. Gleich sprechen wir mit der Weggefährtin, der Schauspielerin Andrea Wildner, über die gemeinsame Arbeit. Vorher aber erinnert Christian Berndt an ihn und natürlich an seine wohl berühmteste Rolle als Harry Klein.
Stefan, ich verstehe dich nicht. Worauf willst du hinaus?
Ich will darauf hinaus, dass sie alle etwas Gemeinsames hatten, als sie den Toten sahen.
Das Gemeinsame ist ja was?
Sie haben alle gelogen.
Ja, warum sollten sie es tun? Warum sollten denn alle gelogen haben?
Oberinspektor Derrick hat den richtigen Riecher, aber sein Assistent Harry Klein braucht mal wieder etwas länger. Es war die Rolle des ewigen Zweiten, die Fritz Weber jahrzehntelang verkörpert hat, als Assistent des Chefs in der Krimiserie Der Kommissar ab 1969 und dann in der gleichen Rolle ab 1974 in Derrick. Es war eine Fernsehrolle, die Weber weltbekannt machte. Als Derrick 1998 endete, spielte Weber noch einmal 19 Jahre in der Vorabendserie Um Himmels Willen. Diese Rekord-TV-Präsenz suchte ihresgleichen, sie legte Weber aber auch auf stereotype Rollen fest, wie er 2004 in einem Interview erzählte.
Ich bin auch jetzt nicht dieser Träumer und ich habe auch keine Traumrolle, sondern ich mache diesen Beruf von Kindesbeinen an und da gebietet es sich aus meiner Erfahrung, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen.
1941 in München geboren, wurde der rothaarige Weber entdeckt, als man in seiner Schule nach Komparsen für das Kindertheaterstück Peter Pan suchte. Mit 11 Jahren bekam Weber erste Rollen im Film und am Theater. Dort sah ihn Bernhard Wicki und besetzte ihn 1958 in seinem Antikriegsfilm Die Brücke. Der 18-jährige Weber spielte den Schüler Albert, der in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs mit seinen Klassenkameraden eingezogen wird. Einer nach dem anderen stirbt, am Schluss auch Alberts Freund Hans.
Hans, Junge, was ist denn?
Anfang der 70er Jahre kam ein Angebot, das ihn kurze Zeit ins internationale Rampenlicht drückte. In der Hollywood-Verfilmung des Musicals Cabaret spielte er einen Gigolo, der sich in Berlin der frühen 30er Jahre von reichen Frauen aushalten lässt, sich dann aber ernsthaft verliebt.
Natalia, ich flehe dich an, heirate mich.
Weber gelang es, dieser Nebenrolle mit kleinsten Gesten eine bemerkenswerte Tiefe zu geben. Mühelos bestand er neben den Weltstars Liza Minnelli und Michael York. Weber erhielt nun Angebote aus Hollywood, doch weil er noch Verpflichtungen beim Kommissar hatte, wurde nichts daraus. Nach dem Ende von Derrick spielte Weber noch einmal 19 Jahre in der Vorabendserie Um Himmels Willen. Und hier zeigte er nicht nur ein ungeahntes komödiantisches Talent, sondern auch viel Sinn für Selbstironie.
Ja, viel Sinn für Selbstironie. Überhaupt einen sehr guten Humor soll er gehabt haben, der Schauspieler Fritz Wepper. Er nannte sich selbst trotz schwerer Kindheit im Krieg ein Sonntagskind. Und wir haben ja gerade auch gehört, 19 Jahre konnte er sein komödiantisches Talent ausleben in der Vorabendserie Um Himmels Willen. Da spielte er den Bürgermeister Wöllner und an seiner Seite die Schauspielerin Andrea Wildner als seine Sekretärin. Und sie ist jetzt am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Sie haben mehr als 19 Jahre mit Fritz Wepper zusammengearbeitet. Wie war denn die Zusammenarbeit mit ihm?
Also erstmal möchte ich sagen, ich glaube, wir haben 20 Jahre fast gearbeitet. Waren es 19 oder 20 Jahre? Nein, ich war von Anfang an dabei und die Zusammenarbeit also war wirklich großartig. Ich kannte den Fritz vorher noch nicht, bevor wir zu drehen angefangen haben. Und wir haben uns eigentlich sofort gemocht und wir haben dann ein auch schon rollenbedingtes Zusammenspiel gehabt, was immer so mit einer leichten Kappelei war, was ein bisschen unterschwellig, aber immer mit einer Zuneigung gefüttert war. Also das war eine sehr, sehr schöne und auch sehr persönliche Arbeit. Und Fritz hat so viel Humor gehabt und eben diese Selbstironie, die war schon ganz großartig. Er konnte sich auch so selber immer auf die Schippe nehmen, nicht? Auch als Schauspieler oder auch in der Figur. Und es war eine ganz besonders tolle Zeit. Ich habe ihn sehr bewundert.
Wie würden Sie denn sein Spiel beschreiben? Sie haben schon gesagt, Sie haben immer so ein bisschen miteinander gekabbelt und es war auch humorig. Aber in diesen vielen Jahren, die Sie zusammen gearbeitet hat, hat sich dann auch irgendwann so eine Art Routine eingeschlichen?
Also ich würde sagen, das kann ich, glaube ich, aufs ganze Ensemble draufsetzen. Es gab keine Routine bei uns. Wir haben alles immer neu erfunden und ich glaube, das war auch ein großer Erfolg der Serie, dass wir nicht in eine Routine reingerutscht sind. Wir waren immer neu da, immer frisch da und der Fritz sowieso. Der Fritz ist einfach ein ganz grandioser Komödiant auch gewesen, der so viel Spaß auch reingebracht hat, der improvisiert hat auch teilweise. Und wir haben zwischendurch so wahnsinnig lachen müssen. Also das war wirklich eine sehr schöne Zeit und ich vermisse ihn.
Wir haben ja gerade aber auch gehört, dass eine große internationale Karriere ihm verwehrt blieb, weil er in diesen Serienterminen feststeckte. Und er sagte ja selber, dass er diese stereotypen Rollen von Kindesbeinen an gespielt hat, aber dass er halt Dinge so nehmen wollte, wie sie kommen. War er da wirklich pragmatisch?
Ich denke schon. Und das war auch eine Form von Disziplin, die er hatte, die er auf jeden Fall mitgebracht hat. Und die Ernsthaftigkeit, die immer darunter lag, das muss ich schon sagen. Ich glaube, er war auch immer präsent am Set. Er war immer da, er hat einfach gearbeitet, im besten Sinn des Wortes.
Bayerns Ministerpräsident Söder hat heute auf X, vormals Twitter, geschrieben, ihm gelang es, unsere Heimat in Film und Fernsehen authentisch zu verkörpern. Fritz Wepper war seit Jahrzehnten nicht aus den bayerischen Wohnzimmern wegzudenken. Würden Sie, Frau Wildner, sagen, dass er stark mit Bayern verbunden war?
Also ich würde das jetzt nicht so im Sinne eines bayerischen Volksschauspielers sehen. Das war eher so der Elmar, sein Bruder. Ich glaube, der Fritz war so der Münchner Typ, der südländische Typ, aber nicht der Volksschauspieler, der bayerische, was ich mir unter einem bayerischen Volksschauspieler vorstelle, so früher wie Gustl Beyerhammer zum Beispiel und so. Also das fand ich war Fritz nicht.
Von Fritz Wepper heißt es auch, dass er manchmal weniger mit seiner Arbeit als vielmehr durch private Affären von sich reden machte. Er liebte das Partyleben, war er, würden Sie sagen, ein Genussmensch?
Ja. Absolut. Er hat das Leben wirklich in vollen Zügen genossen, hat jede Sekunde, die er drehfrei hatte, ist er irgendwo an den Gardasee oder irgendwo zum Jagen. Er ist dauernd rumgeflitzt und hat seine Freunde getroffen und hat sehr gerne gelebt. Und ich glaube, er hat auch wirklich gut gelebt. Und das finde ich sehr beruhigend.
Sie beide waren ja bis zum Schluss befreundet miteinander. Wenn Sie jetzt auf Ihre Freundschaft, auf diesen Menschen Fritz Wepper zurückschauen, was würden Sie sagen, was werden Sie am meisten vermissen?
Sein Humor, seinen Schalk, sein Augenzwinkern, seine Seine Witze, wir haben uns immer ganz viel Witze erzählt. Gibt's und sein Lachen.
Gibt es einen Witz von Fritz Wepper, den Sie uns erzählen können?
Das erzähle ich lieber nicht. Aber sie waren immer sehr, sehr lustig.
Das sagt die Schauspielerin Andrea Wildner. Fast 20 Jahre hat sie an der Seite von Fritz Wepper in Um Himmels Willen gespielt und wir erinnerten gemeinsam an den bayerischen Schauspieler und Synchronsprecher Fritz Wepper. Heute ist er im Alter von 82 Jahren gestorben. Frau Wildner, ganz herzlichen Dank.
Gerne. Wiederhören.
Es ist ein kleines Museum, doch mit einer beachtlichen Sammlung, das Franz-Marc-Museum im bayerischen Kochel am See. Es zeigt normalerweise Meisterwerke des expressionistischen Malers Franz Marc in Verbindung mit seinem künstlerischen Umfeld wie der Gruppe Blauer Reiter. Jetzt geht die Leiterin des Hauses, Katrin Klingseur-Leroy, in den Ruhestand und zum Abschied hat sie 4 Kuratorinnen gebeten, die Museumssammlung mit Werken zeitgenössischer Künstler zu konfrontieren. Wie das funktioniert, das weiß unser Autor Tobias Krone. Er war bereits für uns dort.
Die Blicke der Kirchenmadonnen aus dem 16. Jahrhundert und ihrer Jesuskinder. Sie fallen ganz unterschiedlich aus. Mal schauen sich die Skulpturen feist schelmisch an. Manchmal verharren die Gesichtszüge in einem fast ohnmächtigen Schmerz. Nein, das ist hier keine Schau von Altarbildern. Die Münchner Gegenwartskünstlerin Karin Kneffel hat die Gesichtsdarstellungen mit ihrer virtuosen, hyperrealistischen Technik auf großformatigen Ölbildern abgemalt. Mutter und Kind je eine Leinwand, die Blicke einander zugewandt. Für Katrin Klingseur-Leroy lässt sich hier die Beziehung ganz neu befragen.
Ähneln sich Mutter und Kind? Wie ist der Blickkontakt? Gibt es einen? Und von da aus ist es dann interessant, sich zum Beispiel die Skulptur von Wilhelm Lehmbruck anzugucken. Wie ist denn da das Verhältnis der Madonna, die ihr Kind anblickt? Oder wie ist es bei Paula Modersohn-Becker auf der Zeichnung, wo die Mutter sich so ganz intensiv, empathisch ihrem Kind zuwendet? Solche Vergleiche kommen dann in Gang.
Die Kunsthistorikerin konfrontiert in ihrer Ausstellung die KünstlerInnen des Expressionismus aus der eigenen Sammlung mit heutigen Kunstwerken und mit heutigen Fragen.
Ich habe eben in den 15 Jahren, die ich hier arbeite, den Eindruck gewonnen, dass viele Menschen, die hier ins Museum kommen, sich nicht sehr stark mit den Bildern auseinandersetzen, sondern sich zunächst mal von der Oberfläche faszinieren lassen. Die wundervollen Farben, die schönen Themen, die heitere Ausstrahlung.
Dabei gehe oft der Blick für das damals Revolutionäre verloren.
Die Künstler, die waren ja unglaublich interessiert daran, die Gesellschaft ihrer Zeit zu ändern, die Hierarchien aufzubrechen, das verkrustete Verhältnis zwischen Mann und Frau, das tabuisierte Verhältnis zur Sexualität zu verändern. Die glaubten daran, dass es mit ihrer Kunst, also Franz Marc hat gesagt, geistige Güter, dass es damit möglich sei, das zu ändern.
Ob ihnen das gelungen ist, das stellt im zweiten Raum die Münchner Romanistin und Genderforscherin Barbara Finken kritisch in Frage. Im Zentrum steht eine Selbstdarstellung der Dichterin Else Lasker-Schüler, die sich mit Tusche und bunter Ölkreide als Schlangenbeschwörer zeichnete in männlichen Pluderhosen. Ihr stellt Finken die Gemälde der männlichen Zeitgenossen gegenüber. Max Beckmanns Garderobe zeigt eine Prostituierte beim Ausgezogenwerden. Otto Dix lässt die Brustwarzen einer verschleierten Frau hervorleuchten.
Die Frauen sind Lustobjekt geblieben in der Darstellung auch der Künstler und werden von den Männern lustvoll betrachtet. Trotz der avantgardistischen Ansätze oder neuen Ansätze der Künstler.
Im kleinen dritten Raum bringt die Wissenschaftshistorikerin Julia Voss den Seelenmaler Wassily Kandinsky mit der schwedischen Zeitgenossin Hilma af Klint zusammen. Die Frage, wer von beiden denn jetzt das erste abstrakte Bild gemalt hat, die Julia Voss ja auch gerade in einer großen Ausstellung in Düsseldorf diskutiert, hier soll sie keine Rolle spielen. Stärker die damalige Geisteshaltung im Umfeld von Spiritismus und Anthroposophie. Das Arbeiten mit und das Kommunizieren über die seelische Ebene. Die drückte der junge Kandinsky in starken Farbkontrasten aus.
Alles ist weich, verschwimmend, farbig, poetisch, könnte man sagen, musikalisch. Und bei Hilma af Klint ist es einfach sehr viel strenger. Die arbeitet mit Strukturen auf diesen Aquarellen. Das ist ja eine Serie, wo eine Bewegung vor Augen geführt wird, die fast etwas von einer naturwissenschaftlichen Zeichnung hat. Ja, also so eine Art Spermie wird ausgesendet von einem roten Kreis und erreicht einen blauen Kreis, in den sie dann eindringt. Und in dieser Verbindung steckt sozusagen die spirituelle Energie.
Auch Pflanzen könnten eine Seele haben. Das wird gegenwärtig wissenschaftlich diskutiert. Und das wusste natürlich damals schon Paul Klee, dessen Gemälde Wachstum der Nachtpflanzen hier zu sehen ist. Wie japanische Lampions wachsen Türme geometrischer, pastellfarbener Formen aus einer diffusen Tiefe empor. Die Museumsleiterin setzte dieses Bild mit einer Installation des zeitgenössischen Künstlers Wolfgang Leib in Beziehung. Es ist ein faustgroßer, zitronengelber Hügel Haselnusspollen. Eine technisch riskante Kombination, nicht auszudenken, wenn hier ein Luftstoß den Pollen über das Ölgemälde pusten würde. Für Katrin Klingsoer-Leroy ist sie aber auch eine würdige Hommage an Paul Klee.
Für den die Pflanze auch ein Symbol war für seine Kunsttheorie, die sich sehr stark um die Frage der Schwerkraft dreht. Also dass man auch als Mensch von der Schwerkraft bestimmt ist, in der Erde verwurzelt ist und mit geistiger Kraft oder mit seinem Geist nach oben strebt.
Scharfsinnig hinterfragt diese Ausstellung und schwingt gleichzeitig federleicht und setzt den altehrwürdigen Expressionisten ein angenehm weibliches Gegengewicht der Gegenwartskunst gegenüber.
Scharfsinnig und federleicht also die Ausstellung mit anderen Augen im Franz-Marc-Museum in Kochel am See. Tobias Krone reiste von München eine Stunde in den Süden zur letzten Schau der Leiterin Katrin Klingsoer-Leroy, zu sehen bis zum 30. Juni. Ein Zeichen setzen gegen den wiedererstarkenden Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus. Das wollen verschiedene europäische Akademien 2 Monate vor der Europawahl. Sie wollen nichts Geringeres gründen als eine Allianz gegen Rechtsextremismus. Und so trafen sich verschiedene Vertreter europäischer Kunstakademien und anderer Kultureinrichtungen heute und morgen in Berlin zu einer Konferenz in der Akademie der Künste. Und von dort kommt mein Kollege Thomas Fitzel. Er hat den ersten Tag für Fazit besucht. Herr Fitzel, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wie stark hat sich denn heute Abend diese Allianz in der Akademie am Pariser Platz präsentiert?
Ja, eigentlich sollte das ja heute so eine Performance der Stärke sein. 71 europäische Kulturinstitutionen schließen sich zusammen, setzen ein Zeichen der Stärke für ein freies, offenes Europa, das vor der Europawahl, wo in so vielen Ländern rechte Regierungen entweder schon an der Macht sind oder eben zweitstärkste Parteien in den Ländern geworden sind. Und nicht nur Performance, sondern auch eben praktische Solidarität, eben Hilfestellung, aber in der Ausführung desolat eigentlich heute. Also wirklich, und das muss man natürlich sagen, viele Kultureinrichtungen zeigen sich in diesen Zeiten hilflos, überfordert und die Akademie der Künste schon seit langem ist eigentlich der Rolle, die sie gern einnehmen würde, wird schon lange nicht mehr gerecht.
Desolat habe ich jetzt gehört. Der Titel der zweitägigen Veranstaltung lautet Das Klima, in dem wir leben. Was muss man sich darunter inhaltlich vorstellen und was war so desolat jetzt dann heute Abend?
Also desolat, es war alles wahnsinnig zerfasert, man kam zu keinem Punkt und am Ende, da kommen wir noch, das um was es ging, das kam gar nicht vor. Klima, morgen soll es tatsächlich um den wirklichen Klimawandel gehen, welche Rolle er spielt in den Künsten und so weiter. Heute ging es eher so um dieses diffuse politische Klima, das kann man ja nicht so richtig fassen. Da gab es da so einen Vortrag von dem Komponisten Manos Tsangaris, der fing eigentlich so ganz gut an, dass er sich da so musikalisch anguckte, diesen Medienstrom, der uns so umfängt. Ja, das sind ja Rhythmen, das sind irgendwelche Strukturen, Stimmung wird gemacht, ja, wir werden eingestimmt, vielleicht werden wir auch gestimmt, ohne dass wir es merken. Also das hat ja was Musikalisches, aber leider zerfaserte dann dieser Vortrag in alles Mögliche, ohne dass man das eigentlich wirklich fassen konnte, was er da sagen wollte. Aber wenn es sowas wie ein politisches Klima gibt, dann kann man ja sagen, es gibt so einen autoritären Grundton derzeit, ja, und zwar in allen politischen Lagern, dass man eben autoritär reagieren möchte, Dissonanzen am liebsten eigentlich zum Schweigen bringen möchte. Und da sind wir natürlich beim aktuellen Thema. Claudia Roth hatte eben das Grußwort gehalten und da ging es eben, wie weit darf die Kunst gehen? Brauchen wir quasi Handreichung? Brauchen wir Klausel, um das einzuschränken?
Wie weit darf, wie weit muss die Kunstfreiheit gehen? Wie viel muss die Gesellschaft aushalten? Das ist die eine Frage. Die andere ist, wo dürfen Grenzen verlaufen? Die Antworten darauf sind immer wieder neu auszuhandeln.
Das haben wir jetzt schon zigmal gehört. Oft haben wir auch schon gehört, die wirklich gute Rede von Meron Mendel, der ihr stark widersprochen hat. Und bei Meron Mendel ist eben Man glaubt ihm, was er auch sagt. Das sind keine Phrasen, sondern das ist wirklich erlebt. Das Erstaunlichste eher, dass wir das heute nicht mehr, was er sagt, eben Empathie für alle zu empfinden, als Konsens haben, sondern dass wir darüber streiten müssen. Aber er hat vor allem gegen Claudia Roth da auch stark widersprochen.
Wer dem Kulturbetrieb schaden will, dem spielt die Praxis von Gesinnungsprüfungen und die Logik des Generalverdachts genau so in die Hände wie das antisemitische Gebrüll, das sich als Pro-Palästina-Solidarität tarnt. Wer sich zu liberaler Demokratie bekennt, soll sich vor die Freiheit der Kunst und gegen Antisemitismus und Rassismus stellen. Es ist klar, dass Kunst keine neuen Klauseln und Zensurbehörden von außen braucht.
Ja, soweit der Publizist Meron Mendel heute Abend. Auf dem Podium VertreterInnen der ungarischen und polnischen Kunst- und Kulturlandschaft. Sie sprachen über die Möglichkeiten, sich an demokratischen Prozessen zu beteiligen. Haben Sie dabei was Neues erfahren?
Ich muss sagen, also bevor das Podium losging, auf das ich ja eigentlich wirklich gespannt war, war unglaublich viel Zeit vergangen. Also Grußworte in aller Länge. Und auf dem Podium saß dann zum Beispiel ein ungarischer Filmemacher. Der hat davon berichtet, wie das war, eben als die ungarische Regierung immer mehr reinregiert hatte, die Autonomie der Hochschulen zerstörte. Wie auch die Besetzung, auch der Protest scheiterte, aber was geglückt ist, sie haben so etwas wie eine freie Universität, eine freie Filmakademie gegründet, wofür dann auch europäische Universitäten Paten standen, sodass die Abschlüsse anerkannt werden. Also das ist ein Beispiel praktische Solidarität. Alles Steger, der slowenische Lyriker, sprach so, wie eben Zensur nicht nur vom Staat, sondern ebenso um sich greift. Das war so ein interessanter Ansatzpunkt, wo man gern mehr erfahren hätte. Und vor allem war ich gespannt, aus Krakau war eben die Direktorin des Kunstmuseums dort stark angegriffen, zu hören, wie kann man das jetzt auch wieder zurückschrauben? Ja, da ist jetzt die PiS-Regierung abgewählt, aber das funktioniert ja nicht auf Knopfdruck, sondern da wurde ja auch Stimmung gemacht. Da ist ja ein Klima entstanden. Und plötzlich hörte man, ja, die Zeit ist um. Jeder konnte mal ganz kurz was sagen auf diesem Podium. Die kamen gar nicht ins Gespräch miteinander. Dann gab es noch etwas Free Jazz wieder zum Abschluss und wir wurden entlassen. Relativ konsterniert eigentlich. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt, dass man eine Diskussion ankündigt und dann eigentlich ausfallen lässt.
Aber lag es dann insgesamt an der mangelnden Moderation oder wo war das Problem, dass das so zerfasert ist?
An der Organisation. Also es ist wirklich ein organisatorisches, wenn man so lange Grußworte, Input und da noch eine Keynote und da noch ein Grußwort und dann noch Free Jazz. Man muss eigentlich wissen, was will man eigentlich?
Dann kann man jetzt nur hoffen, dass es morgen irgendwie besser wird. Da geht es ums Klima, haben Sie ja schon gesagt. Was gibt es da noch zu erwarten?
Also Autorinnen werden darüber sprechen, wie der Klimawandel auf ihre Kunst, auf ihre Texte Einfluss nehmen wird. Ich finde, es ist wirklich interessant und wichtig, dass sich die Künstler dort untereinander austauschen. Aber man sollte solche Konferenzen, Tagungen doch anders organisieren, vielleicht ohne Publikum, ohne der Erwartungshaltung, dass irgendetwas Wichtiges gesagt wird.
Deutliche Worte von Thomas Fitzel. Er war für uns heute beim Auftakt einer Konferenz in der Akademie der Künste in Berlin. Es ging um ein Zeichen, das gesetzt werden soll von europäischen Kunstakademien und anderen Kultureinrichtungen. Herr Fitzel, ganz herzlichen Dank.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Thomas Jedicke.
Die Direktorin des Berliner Museums Hamburger Bahnhof, Nationalgalerie der Gegenwart, Sam Barduil und Till Fellrath kuratieren die nächste Kunstbiennale in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh. Die 14. Ausgabe der Schau für Gegenwartskunst soll im November 2025 eröffnet werden. Die vom Kunstmuseum der Stadt organisierte Biennale in Taipeh ist 1998 aus zwei Kunstprojekten hervorgegangen. Laut deutscher Presseagentur sehen Barduil und Fellrath in der Taipeh-Biennale eine der einflussreichsten und traditionellsten Kunstveranstaltungen Asiens. Barduil und Fellrath, seit 2 Jahren als Leitungsduo am Museum Hamburger Bahnhof, hatten zuletzt neben ihrer Arbeit in Berlin auch die Kunstbiennale in Lyon 2022 kuratiert. Für die Biennale in Venedig kuratierten sie 2019 den Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate sowie 2022 in Koproduktion den französischen Pavillon. Mit einer digitalen Sonderausstellung will das Forum Wissen in Göttingen die Schädelsammlung der Universität Göttingen beleuchten. An der Hochschule befinden sich in zwei Sammlungen über 1000 menschliche Überreste, die meist zur Kolonialzeit unrechtmäßig in den Besitz der Universität gelangt sind. Die Ausstellung Unpacking Colonialism soll sich mit der Frage befassen, wie mit dem Raubgut umgegangen werden soll. Wie das Forum Wissen mitteilte, wo die Ausstellung am Abend offiziell eröffnet wurde. Bereits vor der Eröffnung der Ausstellung sollten Gebeine an die Republik Palau zurückgegeben werden. Neben menschlichen Überresten aus den Sammlungen der Universität Göttingen sollen auch ein Schädel, eine Gipsbüste sowie eine Haarprobe aus den staatlichen ethnografischen Sammlungen Sachsen an eine Delegation des Inselstaates aus dem Pazifik übergeben werden. Die Uni Göttingen hat im Rahmen des Forschungsprojektes bereits mehrfach Gebeine an Herkunftsländer zurückgegeben, unter anderem an Hawaii und Neuseeland. Die Kulturmanagerin Hetty Berg bleibt weiter an der Spitze des Jüdischen Museums Berlin. Wie die Bundesregierung mitteilte, verlängerte sich ihr Vertrag bis März 2029. Die Niederländerin ist seit 2020 Direktorin der Stiftung Jüdisches Museum Berlin. Kulturstaatsministerin Roth teilte mit, Berg sei es gelungen, das Museum als Leuchtturm für jüdisches Leben in Deutschland auszubauen und erfolgreich weiterzuentwickeln. Die 2001 gegründete Einrichtung gilt als das größte jüdische Museum Europas und zählt zu den besucherstärksten Museen in Deutschland.
Vielen Dank, Thomas Jedig. Gleich sprechen wir über die Ausnahmekünstlerin Diana Ross. Morgen wird sie 80 Jahre alt. Wir verdanken ihr viele, viele Megahits wie diesen hier, eine queere Hymne, I'm Coming Out. Diana Ross mit I'm Coming Out, einem ihrer größten Hits, dem Mega-Disco-Knaller aus dem Jahr 1980. Das war der Höhepunkt ihrer Karriere. 25 Soloalben, 18 Nummer 1 Hits, 12 Grammy-Nominierungen, einen Rock'n'Roll Hall of Fame-Eintrag, gleich 2 Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame und laut Guinness Book of Records ist Diana Ross eine der erfolgreichsten KünstlerInnen der Musikgeschichte. Morgen wird sie 80 Jahre alt, genug, sich ihr Leben und ihr Wirken mal genauer anzuschauen. Und ich spreche darüber mit der Kulturjournalistin Jenny Zülker. Schönen guten Abend.
Hallo.
Was macht denn Diana Ross bzw. ihre Stimme so besonders?
Ja, erstmal kann sie ja offensichtlich großartig singen, haben wir gerade gehört. Sie hat ja auch schon mit 15 in der Girlgroup angefangen, aus der dann später die Supremes, also Motowns Nummer 1 Girlgroup, hervorging. Und man hörte, finde ich, auch schon da ihre Stimme immer irgendwie raus, und zwar, weil die so ungewöhnlich hell ist, also frequenztechnisch. Da sind gar nicht so viele tiefe Schwingungen drin und das macht diese Stimme erstens sehr klar und zweitens kann man eben zu so einer klaren Stimme auch viel dazu mischen, also andere Stimmen wie bei einer Girlgroup, die dann in verschiedenen Tonlagen ja immer singen und die sollen sich gegenseitig ergänzen, aber dann eben in ihrer Solokarriere auch viele Instrumente und elektronische Instrumente eben auch. Das passt dann wieder zu Disco. Sie hat also nicht eine dieser weichen und tiefen und fetten Blues-Stimmen, sondern durch diese ganz hohen Frequenzen, die sind ja gerichteter und die sind schneidender. Also die singt einen direkt an und das passt einfach gut zum Disco-Sound. Und dann ist sie im klassischen Sinne eine Diva, also tritt mit Big Hair und langen Wimpern und Abendrobe und einer professionellen Show-Attitüde auf. Und man muss schon sagen, dass die Supremes damals ja auch unfassbar gut gekleidet waren. Diana Ross hat tatsächlich mal Schneiderin gelernt und die wollte ursprünglich eigentlich Modedesignerin werden. Das war ja also wichtig, wie sie aussieht, was sie trägt. Ich habe ein Buch über ihre wahnsinnigen Outfits und Glitzerroben von Mary Wilson, ist das, eine von den Supremes. Ganz tolles Buch übrigens. Und dieser klassische Star-Style, der macht Diana Ross eben auch zu einer hervorragenden Vorlage für die Drag-Szene, wo es ja immer um Opulenz geht. Und das erfüllt sie alles.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, sie hat angefangen mit der Girlgroup The Supremes. Das war 1961. Das waren 3 schwarze junge Frauen mit gerade mal 17 Jahren in einer ja doch nicht nur frauenfeindlichen, sondern auch rassistischen Gesellschaft. Inwiefern hat sie das denn geprägt?
Ihre Geschichte ist schon ein bisschen eine klassische Selbstermächtigungslegende. Also erst singt sie in der Frauenband Songs, die ein Mann geschrieben hat, der Motown-Chefsongwriter und späterer Motown-Vizepräsident Smokey Robinson nämlich. Diese klassischen Girlgroup-Songs der 60er, das sind ja immer emotionale, kitschige Liebeslieder. Warum hast du mich verlassen? Ich liebe dich auch, wenn du dich wie ein Schwein benimmst. Diese ganzen typischen schwache Frau kann nichts für ihre Gefühle sagen und lässt sich ausnutzen. Klischees. Sie hatte auch ein Verhältnis mit dem damals verheirateten Smokey Robinson, der auch deswegen angeblich immer die wichtigsten Gesangsparts gegeben hat. Aber solche Gerüchte oder solche üblen Nachreden sind ja auch mal viel von Neid geprägt. Dann begann sie 1970 die Solokarriere mit einem Song vom Songwriter-Duo Ashford und Simpson. Das war der großartige Song Ain't No Mountain High Enough. Das war ja 3 Jahre zuvor ein Mega-Hit für Marvin Gaye und Tammy Terrell. Aber auch in ihrer Version ist das ganz fantastisch. Und sich überhaupt da allein hinzustellen, also als schwarze Frau aus der Reihe der anderen vorzutreten, die Bühne einzunehmen, die Aufmerksamkeit ganz auf sich zu ziehen, das war ja in dieser stark von antischwarzem Rassismus und eben dem üblichen Sexismus geprägten Gesellschaft schon ein Statement. Sie spricht sich, muss man sagen, selten deutlich politisch aus. 2018 sagte sie auf die Frage, wie sich denn die Musikindustrie für schwarze Frauen verändert hat, so ein bisschen ausweichend: Music does not have a color, great music is great music. Aber ihre Taten oder auch ihre Kunst, die ist dann eben doch deutlicher als Worte.
Ja, und sie ist und war eng befreundet mit Michael Jackson, mit Stevie Wonder, Marvin Gaye, also mit der Motown-Familie. Die haben ja auch teilweise Songs füreinander geschrieben oder eben auch miteinander gesungen. War das für sie auch so eine Art künstlerische Familie?
Also Motown war natürlich als Label eines der Schlüsselmomente und der Dreh- und Angelpunkt für Unterhaltungsmusik von schwarzen KünstlerInnen in den USA. Gegründet wurde das 1959, das Label von dem schwarzen Produzenten Berry Gordy. Und das war dann erstmal eines der ersten Labels überhaupt für schwarze KünstlerInnen überhaupt und eine absolute Hitschmiede für diesen Pop-Soul. Und damit auch wahnsinnig erfolgreich in den 60ern. Da gab es viele Charts-Hits, aber Motown hatte auch absolute Kontrolle über die KünstlerInnen, vor allem über die weiblichen. Denen wurde alles vorgeschrieben, also die Songs, ihr Musikstyle, die Kleidung, das Verhalten, die Choreografie. Insofern war das schon zweischneidig, weil einerseits Motown eine wichtige Rolle in dieser schwarzen Bürgerrechts- und Antirassismusbewegung spielte und eben vor allem den Künstlern aus prekären Verhältnissen mit diesem eleganten Anzugsstyle und perfekten Präsentationen eine ganz andere Klasse quasi mitgab. Andererseits Frauen da lange Zeit nicht viel zu melden hatten. Für mich ein typischer Fall von Frauenrechte hinten angestellt, das gibt's ja oft. Und Familie, klar, musikalisch sowieso. Insofern, weil diese Motown-Songwriter eben die Songs für alle ihre Artists schrieben. Und es gab viele Freundschaften und Verhältnisse und Kollaborationen, mehr als bei anderen Labels wahrscheinlich, weil Motown eben als Vorreiter für Black Artists in der Musikindustrie stand und sich dadurch die KünstlerInnen natürlich auch miteinander verbunden fühlten.
Ja, Diana Ross ist nicht nur Sängerin, sondern auch Schauspielerin. Sie hat sogar eine Oscar-Nominierung bekommen für ihre Darstellung von Billie Holiday in Lady Sings the Blues. Aber es scheint, als hätte sie das mit der Schauspielerei dann nicht so intensiv weiterverfolgt.
Ja, 1972, das war ihre erste Filmrolle, Lady Sings the Blues. Übrigens, wie das damals üblich war, wurde der Film auch von einem weißen Mann inszeniert, ne? Also einem Menschen ohne Rassismuserfahrung. Da kann man mal sehen, wie tief das alles in unseren Strukturen drinsteckt. Und in diesem Film, für den sie eben, ja, wie gesagt, Oscar-nominiert war und einen Golden Globe auch bekam, da spielt sie auch gut. Sie hat, wie gesagt, keine Blues-Stimme, aber sie ist schon sehr dedicated und eifrig und das ist auch gut inszeniert. Ein bisschen pathetisch, aber sehr emotional. Das ist schon ein ernsthafter Versuch, die Tragik dieser schwarzen Sängerin Billie Holiday zu erzählen. Und das ist insofern auch ein politischer Film. Aber sie war wohl von dem Erfolg dann so beseelt, dass sie kurz darauf 1975 in einem Film namens Mahagoni die Hauptrolle spielte und auch die Kostüme für den Film gemacht hat. Wie gesagt, sie war ja früher Schneiderin. Und da geht es dann um eine Modedesignerin, die das erste schwarze Model wird, aber dann mehr sein will als ein Kleiderständer. Und diesen Film hat Berry Gordy, also der Motown-Chef, in einem Anfall von Größenwahn anscheinend selbst inszeniert. Aber das war ein totaler Reinfall. Und danach hat sie dann wieder unter einem erfahrenen Regisseur gespielt. The Wiz heißt das, verfilmt. Das ist ein unfassbar campes Ding. Das kann man sich also schon mal angucken. Sie spielt tatsächlich Dorothy und Michael Jackson spielt die Vogelscheuche. Also komplett schwarzer Cast. Und danach gab es nur noch zwei Filme. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade. Ich finde schon, dass sie Talent hat für manche Rollen. Das hat man schon gesehen. Aber vielleicht ist es auch einfach zu viel verlangt zu erwarten, dass sie in diesen beiden schwierigen und gleichermaßen ja von Rassismus und Sexismus und Ageismus geprägten Bereichen Musik und Film erfolgreich ist. Das schafft sie vielleicht rein zeitlich auch gar nicht. Es reicht ja vielleicht auch, wenn sie sich ihrer Musik widmet.
Ja, und jetzt haben Sie schon gesagt, Frau Zirke, dass sie sich jetzt nicht so politisch geäußert hat in den letzten Jahren. Aber was würden Sie denn grundsätzlich sagen, wenn man heute auf ihre Karriere guckt? Welche Bedeutung hat sie heute noch musikalisch und vielleicht aber auch noch politisch, vielleicht so als eine Art Role Model für andere schwarze Künstlerinnen?
Sie hat natürlich eine wahnsinnige Bedeutung immer noch. Sie war ja erstmal ein Gay-Icon, also so eine schwulen Ikone, lange vor Madonna. Und überhaupt ist sie eine der wenigen schwarzen Gay-Icons. Insofern sehe ich ihre Vorreiterrolle für das Miteinander von LGBTQ-Plus-Menschen, auch in der schwarzen Community. Also da ist auf jeden Fall, hat sie ganz viel Bedeutung. Und dass sie überhaupt so lange dabei bleiben konnte. Also sie hatte in 5 darauffolgenden Jahrzehnten Charts-Hits und hat sich immer wieder angepasst. Und dass sie auch, wie viele andere aus ihrem Metier, Drogen- und Alkoholgeschichten überlebt. Da gibt es auch einige Geschichten, dass sie zwischendurch süchtig war und das dann bekämpft hat und so. Das ist auf jeden Fall alles. Dann kann man schon sagen, dass sie ein Vorbild ist und dass sie ein Role Model ist, weil sie hat sich rausgekämpft. Sie hat das alles überlebt. Sie ist da geblieben und ist sie selbst geblieben. Das ist ja schon wunderbar.
Das sagt die Kulturjournalistin Jenny Zülker. Wir haben auf die großartige Karriere der Schauspielerin und Sängerin Diana Ross zurückgeblickt. 80 Jahre wird sie morgen. Wir gratulieren natürlich ganz herzlich und wünschen noch viele gesunde Jahre. Und an Jenny Zülker ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Zu viel Einfluss vom Staat, zu wenig gesellschaftliche Vielfalt. Das ist im Kern das, was das Bundesverfassungsgericht vor heute genau 10 Jahren festgestellt hat. Und zwar in einem Urteil zur Zusammensetzung der Aufsichtsgremien des Zweiten Deutschen Fernsehens und aller anderen öffentlich-rechtlichen Sender. Zu groß war der politische Einfluss. Das hat sich zum Beispiel 2009 gezeigt. Da weigerten sich Vertreter von CDU und CSU im ZDF-Verwaltungsrat, den Vertrag des amtierenden Chefredakteurs Nikolaus Brender zu verlängern, allen voran Hessens damaliger Ministerpräsident Roland Koch. Also entschieden die Richter, dass staatliche und staatsnahe Mitglieder in den öffentlich-rechtlichen Kontrollräten maximal 1/3 ausmachen dürfen. Nur, wie sieht das heute aus in den Aufsichtsgremien des ZDF? Der Medienjournalist Christoph Sterz wollte es genau wissen und hat dafür unter anderem eine Sitzung des ZDF-Fernsehrates besucht.
Damit kommen wir auch schon zum Top 3, den Bericht des Intendanten. Wollen Sie ergänzen, lieber Herr Dr.
Hill? Ja, vielen Dank, Frau Thieme.
Es wirkt wie eine ganz normale Vereinssitzung mit Tagesordnung von Top 1 bis Top 12, mit Wasserflaschen und Kaffeetassen auf den Konferenztischen. Aber die Sitzungen des ZDF-Fernsehrats sind dann doch etwas Besonderes, weil es um Themen geht, die ein klassischer Verein selten bespricht. Es geht um das Programm des größten deutschen Fernsehsenders, darum, wie sich das ZDF inhaltlich entwickelt oder entwickeln sollte. Mit dabei sind bis zu 60 Fernsehrätinnen und Räte, Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, Kirchen, Gewerkschaften, dem Deutschen Olympischen Sportbund, einem Vertreter für Migranten, einem für die Musikbranche oder auch einer für Senioren, Familie, Frauen und Jugend. Allerdings ist auch die Politik mit 1/3 der Sitze immer noch stark vertreten. Das hat der damalige Verfassungsrichter Andreas Paulus schon vor 10 Jahren als schlechte Idee gesehen und findet immer noch, dass politische Amtsträger nichts zu suchen haben in den Aufsichtsgremien.
Daran ist das Problem, dass der Rundfunk staatsfrei sein soll oder wenigstens staatsfern. Und das beißt sich natürlich unmittelbar damit, dass aktive Politiker, die ein Interesse an der Berichterstattung haben, damit sie die nächste Wahl erfolgreich absolvieren können, dann in den wichtigsten Leitungsgremien und Kontrollgremien vor allem der Rundfunkanstalten sitzen.
Im besonders wichtigen 12-köpfigen Verwaltungsrat sitzen 4 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, die mitentscheiden über den Haushalt des ZDF und wichtige Personalien. Im vor allem fürs Inhaltliche zuständigen Rundfunkrat hat jede Landesregierung ihren eigenen Repräsentanten. Zum Beispiel den CDU-Politiker Nathanael Liminski, Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei. Er meint, dass er und seine Kollegen eben nicht als Partei- oder Regierungsfunktionäre dabei sind,
sondern als Vertreter ihrer Länder. Auch natürlich häufig als Medien- und Rundfunkpolitiker, die ja umgekehrt auch in der Rundfunkkommission der Länder oder auch in der Ministerpräsidentenkonferenz aktiv mitgestalten, was den Rundfunk angeht. Die können ja da nicht für sich alleine agieren, sondern es sind zum einen öffentliche Gremiensitzungen. Und zum anderen müssen sie sich im Zweifelsfall sogar noch viel mehr als die zivilgesellschaftlichen Vertreter rechtfertigen für das, was sie dort getan haben.
Allerdings gibt es eben nicht nur die öffentlichen Sitzungen, sondern auch die informellen Freundeskreise. Darin sortieren sich die 60 Fernsehratsmitglieder selbst ein, gehen entweder zum SPD-nahen Freundeskreis oder zum unionsnahen. Die Freundeskreise treffen sich meistens am Tag vor der offiziellen Sitzung, tauschen Informationen aus, besprechen vorab schon mal mögliche Personalien und sondieren, für wen und wofür es eine Mehrheit geben könnte. Dazu kommt noch etwas, die sogenannte Schattenstaatsbank. Mit der hatte und hat der österreichische Wirtschaftswissenschaftler Leonard Dobusch immer wieder zu tun. Erst als Mitglied des Fernsehrats und inzwischen als gesellschaftlicher Vertreter im Verwaltungsrat.
Es gibt auch quasi unter den Vertretern gesellschaftlicher Gruppen solche, die nicht nur politische Überzeugungen haben, das haben nämlich alle, ja, sondern die auch sehr starke parteipolitische Hintergründe und oder Loyalitäten haben.
Gemeint sind damit Menschen wie Reinhard Klimt, der für das Saarland aus dem Bereich Kunst und Kultur entsandt wurde. Klimt ist nämlich nicht nur Vorsitzender des Landesverbands Saarland im Deutschen Bibliotheksverband, sondern auch SPD-Politiker, unter anderem ehemaliger saarländischer Ministerpräsident und Ex-Bundesverkehrsminister. Und damit ein typisches Beispiel für die Schattenstaatsbank, meint Leonard Dobusch.
Das sind die Leute, die gehen quasi mit demselben Startvorteil in diese Sitzungen rein wie die klassische Staatsbank. Die sind gut vernetzt und die sind dann oftmals leicht gewinnbar. Das Problem ist ja derzeit, wenn ein Drittel sowieso schon mal parteipolitisch ist, dann ist der Weg zu einer Mehrheit nicht mehr weit.
Das erscheint auch deshalb greifbar, weil auffallend viele Parteimitglieder im Fernsehrat sitzen. Knapp 2/3 haben ein Parteibuch, vor allem von SPD und Union. Auch 10 Jahre nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist die Politik also nach wie vor ein wichtiger Faktor in den Aufsichtsgremien des ZDF. Verboten ist all das nicht, macht aber angreifbar in Zeiten, in denen die AfD den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder angreift und bekämpft und durch mögliche Wahlerfolge in Thüringen, Sachsen oder Brandenburg vielleicht selbst bald mit in den Räten sitzt.
Christoph Sterz über Parteimitglieder und ihre Rolle in den Aufsichtsgremien des ZDF 10 Jahre nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und damit sind wir am Ende dieser Fazitausgabe. Zeit für die Kulturpresseschau. Tobias Wenzel hat die Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Dienstag gelesen und er stieß zunächst auf eine provozierende Frage.
Schneiden sich die Deutschen also mal wieder eine Scheibe von der Alpenrepublik im Süden ab? Fragt Livio Koppe in der Taz. Er meint, dass Bayern ein Genderverbot eingeführt hat, das es schon seit letztem Jahr in Österreich gibt. Österreich nachzuahmen ist immer mit Risiko verbunden, vor allem für Deutschland, schreibt der Österreicher Koppe. Mal bekommt man Hitler, nicht gut, ein anderes Mal Haydn, schon gut. Die deutsche Nationalhymne nämlich hatte Josef Haydn eigentlich als österreichische Kaiserhymne komponiert. Deutsche Kaiser und davor preußische Könige residierten im Berliner Schloss, das bekanntlich nach der Zerstörung nun wieder auferstanden ist. Der Bund hat den Rohbau hingestellt, der barocke Schmuck wird von Spendern finanziert, erinnert Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen. Und weil man in einem gewissen engen Rahmen selbst bestimmen kann, wofür die Million, die man gerade übrig hat, ausgegeben werden soll, kann man als Kritiker schon auf den Gedanken kommen, dass das Humboldt-Forum bloß die Wand sei, die jetzt von Rechtsextremen beschriftet werde. Seidel spielt damit auf Philipp Oswalds Buch »Bauen am Nationalen Haus« an. Oswald hat nämlich recherchiert, wes Geistes Kind einige der Geldgeber für den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonskirche und für die barocke Fassade des Berliner Schlosses sind. Die Spanne reiche von Nazis und Holocaust-Infragestellern bis zu Antidemokraten und AfD-Mitgliedern, schreibt Seidel und fragt, ob da eine Verschwörung im Gange sei und wenn ja, mit welchem Ziel. Dass hier eine neurechte Staatsästhetik zu sich selbst kommen und preußischer Militarismus das Volk erfassen könnte, erscheint ihm als undenkbar. Allerdings könne die von Antidemokraten gewünschte Bildpolitik vielleicht doch wirken, urteilt Claudius Seidel in der FAZ und begründet das so. Wenn es den preußischen Bauten am Charme und der Beschwingtheit des italienischen oder süddeutschen Barocks fehlt, bleiben die schiere Größe, die Demonstration der Macht, die herrische Geste. Eigentlich, so liest man in den rechten Publikationen, müsste ein deutscher Herrscher im Berliner Schloss residieren. Auf sein eigenes Schloss will der verarmte Baron auf keinen Fall verzichten, den Fritz Wepper im Film »Gräfliches Roulette« verkörperte. Fritz Wepper war der Marathonmann des deutschen Fernsehens, schreibt Christine Dössel in ihrem Nachruf für die Süddeutsche Zeitung. Und als solcher eine verlässliche, manche mögen vielleicht auch ächzen, unvermeidliche Größe. Zu den Ächzern dürfte die Taz-Redaktion zählen, die die Nachricht von Weppers Tod in nur 17 Zeilen gemeldet hat. Die restlichen Feuilletons würdigen ihn dagegen mit entsprechend langen Artikeln. Als charmanter Nichtblender erschien er Cosima Lutz von der Welt. Wepper sei viel mehr als nur der ewige Harry gewesen, findet Kurt Sagatz im Tagesspiegel und spielt damit auf die Rollen als Harry Klein in Der Kommissar und Derrick an der Seite von Horst Tappert an. Und auf den berühmten Satz, der nie gefallen ist: Harry, hol schon mal den Wagen. Was hätte der Münchner Fritz Wepper wohl dazu gesagt, dass Bayern nun ein Genderverbot eingeführt hat? In Niederösterreich, dem Bayern Österreichs, größtes Bundesland und keiner mag's, setzte Frau Landeshauptmann Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP bereits vergangenen Sommer ein Genderverbot durch, schreibt Livio Koppe in dem schon erwähnten Taz-Artikel. Das brachte ihr auch einiges an Häme ein. Die österreichische Satireplattform Die Tagespresse titelte etwa »Verstoß gegen Genderverbot. St. Pöltner wird am Dorfplatz mit 30 Hieben ausgepeitscht.«
Tja, was hätte Fritz Wepper wohl dazu gesagt? Die Feuilleton-Presseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit mit Susanne Burkhardt.